Zurückgezogen auf das Landhaus unserer Familie beschäftigt sich der Sneakpot heute mit dem Film Stoker. Bevor wir uns der mysteriösen Geschichte hingeben, möchte ich euch die 18-jährige Hauptdarstellerin vorstellen. Claudia Perner.
Hi, nochmal 18 sein, ist auch ganz schön. Ja, oh nein, nicht so sicher, ob er nochmal 18 sein möchte, ist der eigenartige Onkel Stefan Giesbert.
Hallo.
Stefan, in Stoker, worum ging es denn da?
Jetzt bin ich schon wieder in dieser schönen Mystery-Thriller-Nummer wie letzte Woche auch. Ich möchte euch gerne erzählen, worum es geht, aber ich möchte auf gar keinen Fall zu viel sagen. Deswegen versuche ich es jetzt mal ganz vorsichtig, so ein bisschen das Setting zu erklären. Und dann können wir ja gleich nochmal ein bisschen mehr darüber sprechen. Wir haben die 18-jährige oder die gerade 18 werdende India, die an ihrem Geburtstag ihren Vater durch einen schweren Verkehrsunfall verliert.
India heißt die?
India.
Warum heißt die India?
I don't know.
Alberner Name. Ja. Entschuldigung, wir haben bestimmt lauter. Ist ein sehr schöner Name, ja.
Heißt sie wirklich India? Nicht, dass ich jetzt Quatsch erzähle. Doch, ja, India. India Stoker. Ich dachte, es kommt als erstes irgendwas mit Dracula und so.
Ja.
Aber, nee, nicht so. Also kommen keine Vampire drin vor, kann ich sagen.
Okay.
Auf der Trauerfeier taucht dann irgendwie so jemand Komisches auf, der dann später bei denen auch ins Haus kommt und sich als der Onkel, also der Bruder von dem Vater vorstellt, der die ganze Zeit durch die Welt gereist ist und deswegen nie bei der Familie bei irgendwelchen Festen oder sowas da war, weil er halt beruflich dauernd unterwegs war. Er war in ganz wilden Orten und hat da ganz tolle Sachen erlebt und so weiter. Er wird auch einige Zeit bei der Familie oder sagt dann, dass er eine Zeit lang bleibt, um einfach die Familie zu unterstützen, so wo es euch jetzt so schlecht geht und das so schrecklich ist, würde er jetzt da bleiben, um die Mutter und die Tochter halt ein bisschen zu unterstützen. Die Mutter übrigens gespielt von Nicole Kidman, die Tochter von Mia Wasikowska.
Kowska?
Kowska, ohne Ja.
Glaube ich.
Die hat die Alice in Alice im Wunderland gespielt.
Ja.
Und dieser komische Onkel Charlie wird von Matthew Goody oder
Goody. Das ist der aus Verlobung mit Umwegen oder sowas.
Das kann sein, ja.
Habt ihr den nicht in der Sneak gesehen?
Echt?
So in Irland?
Kann sein. So. Ja.
Ja, okay.
Ja.
So ein ganz gut aussehender Typ.
Ja. Ja, und die Mutter findet es auch gar nicht so verkehrt, weil ja, er hat so ein bisschen Unterstützung. Die Tochter findet das nicht so gut. Die hat eh so ein bisschen Probleme mit Menschen, möchte ich mal vorsichtig sagen. Also sie mag es zum Beispiel überhaupt nicht, wenn man sie anfasst oder berührt oder sonst irgendwas.
Mhm.
Ja. Dann passieren ein bisschen komische Sachen. Irgendwie das Dienstmädchen verschwindet, nachdem sie einen Streit hat mit dem Charlie.
Mhm.
Ist dann weg, was auch immer. Die Mutter und Charlie kommen sich so ein bisschen näher. Also es ist nicht alles direkt nach dem Tod oder Beerdigung, sondern es zieht sich dann so ein bisschen so die nächsten Wochen danach. Es kommt dann auch irgendwann noch so eine Großtante, die aber auch irgendwie scheinbar Angst vor dem Charlie hat. Und
scheinbar oder anscheinend?
Wahrscheinlich anscheinend.
Ja. Glaube ich auch.
Ja, so.
Perner Steckenpferd. Ja. Okay, ja.
So, das ist so dieses Setting. Ja, und dann geht's halt los, dann passieren sehr seltsame Sachen. Die Tochter entdeckt ein paar unschöne Sachen und sie, ja, im weitesten Sinne müssen sich dann auch mit der Vergangenheit der Familie ein bisschen beschäftigen. Aber jetzt nicht der Vergangenheit vor 200 Jahren, sondern irgendwie die letzten 20 Jahre, 25 Jahre sowas. Vielleicht noch ein bisschen mehr.
Okay.
Ja.
Und das ist ein
Thriller? Mystery, Thriller. Ein bisschen Grusel.
Okay.
Ohne jetzt so richtig Horror mit Erschrecken zu sein.
Mhm.
Also das ist ganz, ich glaube, es gab eine Szene, wo man so ein bisschen zucken musste. Aber ja, es gibt ein paar recht unschöne Szenen. Also wo man einfach Sachen sieht, die man nicht so gerne sehen möchte irgendwie. Leichen oder Teile von Leichen oder so. das ist halt dann, das ist halt dann nicht so schön. Lustig ist, die Tochter kriegt halt irgendwie jedes Jahr zum Geburtstag ein paar Schuhe gekriegt, und zwar immer die gleichen, halt immer größer. Mhm. Und die stellt sie halt irgendwann mal so in ihrem Zimmer auf, so ganz komische Suspense-Szenen, also wo so, sie stellt einfach nur diese Schuhe, die Kamera fährt so die Schuhe, die liegt dann so auf dem Bett, so ganz komisch und ah, seltsam, 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 ja.
Und ja.
Was ich mochte an dem Film war, wie einem dann so langsam dämmert, was da nicht stimmt. Natürlich ist dann irgendwann so eine Szene, ein Moment, aber man hat vorher schon so das Gefühl so, Moment, das ist doch, da stimmt doch irgendwas nicht, das ist doch, man empfindet dann auch diversen Charakteren gegenüber, also mir ging es immer so, dass ich dann irgendwie eine Antipathie gegen die hatte, so.
Okay.
Ich mag den nicht, oder ich mag die nicht, das ist, nee, der soll wieder gehen, oder so, da stimmt doch was nicht, und, wie dann langsam klar wird oder sich bestätigt, warum man den nicht mochte oder warum der so komisch war. Vielleicht war das einfach, oder ist wahrscheinlich kameratechnisch so angelegt, dass der so ein bisschen komisch wirkt und so. Das kann man sich sehr gut transportieren, dass es einfach bestimmte Situationen einfach nur zeigt oder reinschneidet. Und wenn das dann so klar wird, so, und wie sich dann weiter dreht, das schon ganz gut.
Ja, also ich bin sehr gespannt auf den Film. Ich werde den wahrscheinlich auch noch anschauen, weil das ist ja, soweit ich weiß, das Hollywood-Debüt von so einem Südkoreaner. Ich glaube, Chan Wook Park oder sowas. Das ist der von Old Boy und Lady Vengeance, wo es ja ordentlich zur Sache geht.
Chan Wook Park, Chan Wook.
Ja. Ganz schön brutal zum Teil natürlich.
Den kenne ich nicht, aber also, auch da geht's.
Da, ja, also zur Sache geht's ja auch.
Ja, es ist jetzt kein Gemetzel, aber wenn Blut fließt oder wenn Menschen sterben, dann wird entweder weggeschnitten, dass du dann quasi indirekt siehst, was passiert, was eklig genug ist, oder es bleibt dann einfach drauf. So.
Okay.
Keine Ahnung, da wird einer manuell umgebracht, also mit den Händen irgendwie. Ich will nicht zu viel erzählen.
Ja, ja.
Und da darfst du halt die ganze Zeit dabei bleiben. Und in der anderen Szene, wo es ein bisschen blutiger oder einer anderen Szene, wo es blutig wird, dann, sie sagt nur, das Blut sich großflächig verteilen. Okay. Aber das sieht dann wieder so schön aus. Also, das ist übrigens der letzte Film, der co-produziert wurde von Tony Scott, bevor er gestorben ist.
Okay.
Also beide Scott-Brüder haben ihn produziert.
Und schon eine etwas überraschende Rollenwahl für Nicole Kidman, oder nicht? So von dem, was du bisher erzählst über den Film. Nicht so die Art Film, in der man sie sonst sieht. Oder doch?
Was meinst du mit, oder mir fällt eigentlich...
Naja, ich meine...
Ist mal wieder kein Nicole Kidman.
Also ich meine, sie hat natürlich sehr viel unterschiedliche Filme gemacht. Und ich meine, okay, bei The Others hat sie auch schon mal so ein bisschen im so Gruselrepertoire. Aber sie hat jetzt nicht irgendwie eine lange Liste von Horror...
Nee, es ist nicht Horror.
Grusel.
Es ist nicht Horror.
Ja?
Nee, es ist so ein bisschen gruselig und ein bisschen mehr Mystery and Suspense, würde ich sagen.
Okay. Gut, das klingt ganz gut.
Also,
ja?
Mich hat's gut unterhalten. Ist natürlich wieder, wie letzte Woche auch schon, nicht ein Film, der unbedingt in die Sneak passt.
Mhm.
Weil da ja dann doch eher so, ja, nicht, ich will nicht über das Sneak-Publikum lästern, aber es ist doch schöner, wenn dann ein Film läuft, der schneller, klarer zum Punkt kommt, der entweder viel zum Lachen oder viel Action oder sowas bringt und nicht so abwarten, in eine Stimmung kommen, so was aufbauen. Das funktioniert dann nicht so gut.
Ja, das stimmt häufig.
Ja. Aber es sind wenig Leute rausgegangen. Also hat es schon geschafft, die Leute irgendwie zu fangen. Aber dann, als der Film rum war, hat man halt dann doch deutlich Unmut gemerkt, weil er auch nicht an der Stelle, wo du merkst, so, okay, jetzt ist schön alles geklärt. Und bei manchen Filmen ist ja so, okay, jetzt kommt gleich die Schwarzblende und dann geht's ist Abspann. Hier war es mehr so, oh, da kommt eine Schwarzblende, ja, jetzt können sie noch ein paar Sachen erklären und dann kommt der Abspann. Und dann überlegt man halt ein bisschen und ja, okay, ist klar. brauchst du nicht mehr zu erklären.
Hm. Ja. Okay, das klingt gut. Die Art Film, die man im Kino anschauen sollte? Oder kann man auch auf die DVD warten?
Ich würde sagen, das kann man auch auf der DVD, weil der auch mehr eben von seiner Geschichte und nicht seinen riesigen, großartigen Bildern lebt. Ja, also ich weiß nicht, ob er auf dem Telefon funktioniert. Also ganz klein bin ich persönlich eh nicht so der Freund. Also ich bin schon ein Fernseher, aber großen Fernseher kannst du, würde ich schon sagen, kann man gut gucken.
Okay.
Aber vielleicht erwischt man ihn irgendwo mal günstig im 2,50 Kino und dann ist halt doch günstiger, als eine DVD zu kaufen.
Ja. Und warum heißt der Stoker? Die Familie heißt Stoker, ja. Aber warum heißt die Familie Stoker? Das ist doch schon so ein bisschen so. Es gibt ja.
Es ist halt, Stoker ist halt so unglaublich vorbelastet.
Ja.
Ich kenne mich jetzt halt in der Geschichte der Bram Stoker nicht aus. Vielleicht hat das einen Zusammenhang damit.
Okay.
Aber jetzt bei einer schnellen Recherche im Internet ist es nicht direkt aufgetaucht. Also nicht so, dass da steht so, ja, wir ja auch schon und so.
Okay.
Ja.
Aber vielleicht die Familie mit dunklem Geheimnis oder sowas.
Das schon.
Okay. Ja. Na gut. Das klingt nicht übel. Wie viele Punkte gibst du dafür denn?
7,5.
7,5.
Also schon sehr angetan. Und wer es ertragen kann, eben so Mystery, bisschen Grusel anzugucken, schaut ihn euch an. Der ist wirklich so schön, nicht vorhersehbar. Also vielleicht gibt es natürlich hochintelligente Menschen, die das sofort sehen. Und ich, Holzkopf, habe es wieder nicht gesehen, aber ich fand jetzt nicht unbedingt, dass es extrem vorhersehbar. Dass es extrem vorhersehbar war. Ja.
Ich glaube, die Hauptdarstellerin, Maya, jetzt habe ich mir Wasikowska oder sowas.
Ja.
Die hat ja auch in Jane Eyre mitgespielt, wo, wenn mich nicht alles täuscht, Michael Fassbender auch die männliche Hauptrolle spielt. Das war ein ziemlich guter Film, finde ich. Also die finde ich ganz gut. Die ist so nicht so auf den ersten Blick aufregend, finde ich. Aber sie ist.
Sie ist schon gut, ja.
Ja, sie ist schon gut. Ja. Also damals in den ersten Monaten hat sie mich nicht überzeugt, aber das lag am Film, nicht an ihr. Das war nicht ihre Schuld.
Ja. Ja, sie hat Jane Eyre mitgespielt.
Nein.
Sehr gut. Was du wieder für ein Filmwissen hast, ich bin ja immer
irgendwo abgespeichert. Unnützes Wissen bleibt immer besser haften als Dinge, die wichtig sind.
Ja, aber du kannst das ja für den Podcast als wichtig definieren.
Ja, nee, stimmt. Nicht. Gott sei Dank durch den Podcast mal. Ansonsten hätte all dieses Wissen überhaupt keine Berechtigung. Ja.
Ja.
Okay.
Du hast dir Nackte Männer im Kino angesehen.
Ja, es ist ja eigentlich schon ein bisschen her, auch nicht im Kino. Auf iTunes, glaube ich sogar. Habe ich mir Magic Mike angeschaut, habe ich ja letzte Woche schon erwähnt. Da wir ja letzte Woche schon über Channing Tatum zu Genüge geredet haben und über Steven Soderbergh, dachte ich, liefere ich das mal noch nach. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht so sicher, warum ich da noch nicht drüber geredet habe.
Ja, wir hatten ja letzte Woche eigentlich keine Themen.
Das ist schon ein bisschen länger her, aber ja. Ja, also Magic Mike ist der Film von Steven Soderbergh des letzten Jahres, 2012. Und wahrscheinlich habt ihr ja alle Plakate gesehen. Es ist ein Film, der sich im männlichen Stripper-Milieu abspielt. Zwar spielt Channing Tatum den Stripper Mike, also den Magic Mike, der in einem Club namens Kings of Tampa in Florida eben strippt. Und dieser Club gehört Matthew McConaughey, der auch den ganzen Film relativ leicht bekleidet durch die Gegend läuft und extrem gestellt ist. Das ist wirklich absurd gestellt. Ja.
Okay. Also es geht da wirklich um die Ausziehung.
Also wir sehen hier fast die ganze Zeit eine Menge fast nackte, extrem muskulöse und gestählte Herren. Junge Herren und auch nicht mehr ganz so junge Herren.
Naja. Und möchte man die auch sehen?
Ja, ja. Naja, eben Matthew McConaughey ist ja auch, was weiß ich, Anfang, Mitte 40, ist jetzt nicht mehr so das klassische Stripperalter, denke ich. Nicht, dass ich da sehr viel Erfahrung hätte. So, jedenfalls.
Wann warst du das letzte Mal im Stripper?
Ich war noch nie. Aber, ja, also jedenfalls.
Wir sollten mal Sneakpot-Ausflug machen, oder?
Ja, ich glaube, mein Geschlecht ist da ein Problem.
Aber gibt es nicht auch so Stripclubs, wo alle sich ausziehen?
Weiß ich nicht. Ja, vielleicht. Aber klassisch würde ich sagen, normalerweise ist das schon so ein bisschen so. Ist es auch. Ja. Damit hat der Film, finde ich, auch zu tun, irgendwie ein bisschen. Also jedenfalls ist es so, dass, dass Magic Mike eben, also Mike, gespielt von Channing Tatum, hat auch noch einen anderen Job, so auf dem Bau quasi. Und er hat auch noch andere weitere Pläne. Er als Hobby quasi baut er oder schreinert er Möbel. Und damit will er irgendwie das groß als Geschäft aufziehen. Also er macht so sehr schöne Möbelstücke, macht er. Und das ist eigentlich so sein Plan für die Zukunft.
Habe ich im Podcast eigentlich schon erzählt, dass ich ein Bett gebaut habe?
Nein, hast du nicht.
Entschuldigung, das fällt mir nur gerade ein.
Tja, du bist genau wie Channing Tatum in Magic Mike.
Nächste Woche fange ich auch bei
einer Strip-Show an. Ja, und in der Zwischenzeit verdient er eben eine ganz, ganz gutes Geld mit Strippen und er lernt einen jungen Mann kennen, also der ist ja so 30 oder so, Channing Tatum, und er lernt einen sehr viel jüngeren Mann kennen, der 19 ist, der wird gespielt von Alex Pettifer, den haben wir in Beastly gesehen. Dieser nicht so gute
Stein
High School,
im Gesicht.
Genau. Ja. Ja, das war der Hauptdarsteller dort. Also Alex Pettifer, der junge Adam, ist gerade in Tampa bei seiner älteren Schwester untergekommen und sucht jetzt irgendwie einen Job, aber nicht so richtig und keine Ahnung, weiß nicht, was er mit seinem Leben vorhat und so. Und der lernt eben Channing Tatum, also Mike, kennen und fängt dann auch an, da in diesem Stripclub zu arbeiten. Und ja, also dann entspannt, ja, es gibt eben, in gewisser Weise ist es so ein ganz klassischer Film, der zu diesem Genre gehört, zu dem auch, wenn man so will, Flashdance gehört oder andere Filme, wo es im Prinzip darum geht, dass man hat so ein Milieu oder so eine Figur, die irgendwie quasi darauf wartet, dass sie irgendwann mal was Richtiges mit ihrem Leben machen kann und so weiter, aber im Moment noch so in so einem Vorstadium ist. Und wo wir dann eben im Film, wo dann die Frage gestellt wird, ist das alles, was ich vom Leben erwarten kann? Gleichzeitig ist es aber hier so durchaus auch, also für den jungen Adam, ist die Berührung eben mit dieser Welt, die für ihn mit 19 Jahren natürlich fantastisch ist und er lernt eine Menge Frauen kennen und er ist auf einmal der Hit und er verdient viel Geld und sowas, ist schon auch so ein, also diese Stripper-Sache wird im gleichen Maße zelebriert, wie auch die Frage gestellt, ist das jetzt für jeden unbedingt der Lifestyle, den er für immer so für sich erhalten wollen würde.
Okay.
Ja.
Das ist aber so ein Strip-Club, wo Frauen sowas wie Chippendales oder sowas.
Ja, im Prinzip ja. Okay. Also es ist was, wo so Frauen auch irgendwie auf Junggesellenabschied und keine Ahnung. Also jede Menge schreiende Frauen, aber die dann so.
Es geht um die Show.
Ja.
Es geht nicht um, dass man danach im Separé nochmal Einzeltanz macht.
Nein, nein. So also es geht auf jeden Fall darum, eine Menge Geld zu verdienen mit den Männern, die sich auch auf, naja, also sagen wir, sehr dezidierte Weise zum Teil an die Frauen ranschauen. Also ich muss sagen, ich hätte ein bisschen Angst, wenn ich als Frau in so einem Club wäre und die sind so über dir, neben dir, auf dir und du so, ah, okay. Also wir bekommen, also man muss wirklich sagen, Steven Soderbergh hat sich offensichtlich hier entschlossen, einen Männerstrip-Film zu machen und dann macht er das auch, was ich großartig finde. Ich finde toll, und zwar jetzt kann jeder so sagen, ja, nackte Männer ist ja toll, aber ich finde das finde ich geradezu im Dienste der Emanzipation. Wenn jemand einen Film über Frauen im Stripper-Milieu machen würde, egal wie sehr der Film behauptet, dass es hier um Ausbeutung geht und was auch immer, würde der Film sich eine Menge Zeit nehmen, zu zeigen, um was es hier eigentlich geht. Und genau das tut dieser Film auch. Deswegen, wir bekommen eine Menge grenzwertig knapp bekleidete Herren, die ihre Muskeln hin und her schieben und tanzen und was auch immer. Und Channing Tatum hat ja wohl selbst auch, er hat mal so als Stripper gearbeitet.
Echt?
Also anscheinend ist der Film zum Teil auch inspiriert von seinen eigenen Erfahrungen und so.
Okay.
Und wir wissen ja aus Step Up auch, dass er tanzen kann. Und das ist schon, also das ist wirklich gut. Channing Tatum ist ein verdammt guter männlicher Stripper, muss man wirklich sagen. Ja, und also ich finde, dass dieser Film, das diese Strip-Anteile wirklich auch Spaß machen. Und der Film nimmt sich viel Zeit dafür. Das heißt, jemand, der das nicht ertragen kann, oder auch männliches Publikum, die sagen, ich kann sowas nicht aushalten, mir sowas anzuschauen, dann sollte man den Film sofort vergessen. Weil wenn man da...
Aber es ist ja nicht ekelhaft männlich. So irgendwie.
Ja gut, das ist ja aber individuell, wie du das empfindest. Wenn du es nicht gerne auch mal 5 Minuten am Stück oder sowas sehen möchtest, wie ein eingeölter, sehr leicht bekleideter Mann sich auf der Bühne regelt, dann ist dieser Film wahrscheinlich nicht das Richtige für dich. Das muss man natürlich schon überlegen. Aber also ich finde eben, jemand, der dem Film den Vorwurf macht, davon ist zu viel zu sehen, den würde ich fragen, warum... er vielleicht mit sowas wie Sucker Punch oder so keine Probleme hat. Wobei ich ja auch weiß, dass es Männer gibt, die mit Sucker Punch Probleme haben, mein kleiner Bruder zum Beispiel. Aber ist eben dieses, wenn du quasi einen Film machst über ein bestimmtes Milieu und dich dazu entscheidest, das dann auch zu zeigen, dieses Milieu, dass es da eben wirklich so eine Doppelmoral gibt und eben klassisch, wenn da eine Menge nackte Frauen gezeigt werden, das irgendwie doch auch okay ist, was auch immer. Und vielleicht haben wir jetzt ja aktuell bei Spring Breakers auch doch wieder so einen Fall, wo das ja Teil der Diskussion ist, was man dann so alles zu sehen bekommt und so. Und im Prinzip macht Magic Mike eben das, aber eben mit Männern, was so viel seltener ist. Also es ist einfach, hier geht es wirklich auch darum zu zeigen, wie eben der Mann als Objekt natürlich in dieser Situation eingesetzt wird. Gleichzeitig auch zu zeigen, dass diese Männer das natürlich auch zu ihrem Vorteil nutzen und so. Also es ist, der Film ist...
Also sie leiden nicht unter der Situation.
Ja, es ist, der Film zeigt uns, dass das sehr unterschiedlich ist, wie du das empfindest. Ja? Okay. Also wie ob das jetzt quasi dein Traum ist davon, wie du dein Leben aktuell leben möchtest oder nicht. Also prinzipiell hat der Film schon eher ein positives Verhältnis zu diesem zu diesem Stripper-Milieu. Also es, der Ansatz ist nicht, das sind alles arme Schweine und das ist so wie Prostitution oder sowas. Das ist nicht der Ansatz. Aber trotzdem sagt der Film eben auch, nicht für jeden ist das notwendigerweise alles, was sie mit ihrem Leben vorhaben und so. Und und also ich finde das... Also ich mag das Genre auch eben auch wie in Flashdance oder keine Ahnung, ich finde das Genre ist auch so ein bisschen so ähnlich wie in 80ern Working Girl oder sowas mit Melanie Griffiths, wo es ja überhaupt nicht um Strippen oder irgendwas angeht, aber eben auch um dieses in einer Position in deinem Leben sein, wo du nicht richtig weißt, ob das wirklich schon alles gewesen ist. Aber hier gibt's eben noch das zusätzliche Level auch zu zeigen, aber auch das kann eben möglicherweise für eine gewisse Zeit oder für einen bestimmten Punkt in deinem Leben kann das eben eine fantastische Erfahrung sein und so. Also okay. Ja. Und gut, was noch dazu kommt, das wäre alles ja schön und gut, wenn man das so sagen würde. Aber was noch dazu kommt, ist, dass eben Steven Soderbergh einfach weiß, wie man einen Film wirklich gut aussehen lässt und eben einfach die Optik und der Schnitt erheben den Film eben weit über das, was jetzt einfach nur eine Wiederverwertung dieser Genre-Elemente wäre. Das ist schon, der Film sieht wirklich also toll
ästhetisch
aus.
Ästhetisch auch richtig.
Ja, und zwar eben nicht nur diese Strip-Shows und so, sondern insgesamt hat der Film einen wirklich guten Look. Die Strip-Shows sind auch, also ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich bin nicht so sicher, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich Lust hätte, in so einem Club zu sein, weil diese Masse von männlichem Fleisch vor mir rum, also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich darauf stehe, aber trotzdem im Film hat es mir auch gefallen. Im Film fand ich auch, dass du kannst schon erkennen, was daran auch Können ist und was inwiefern das eben auch eine große Show ist, die gut gemacht sein kann oder weniger gut. Und mir hat dabei auch geholfen, dass es eine Figur auch im Film gibt, die ein bisschen so eine ähnliche Position einnimmt, die sich das anschaut und sagt so,
Das heißt, du würdest da wahrscheinlich eher in der achten Reihe sitzen und ganz vorne an der Bühne.
Ja, ich würde mich wahrscheinlich verstecken und keine Ahnung.
Ich möchte ja schon zugucken, aber mich soll sonst keiner sehen.
Ja, also mir hat der Film viel Spaß gemacht.
Also was mich jetzt an deiner Beschreibung besonders begeistert, ist, dass du sagst, dass es halt konsequent zu Ende gedacht ist.
Ja.
Also das halt so, okay, wir machen einen Film über Manstrip und dann
muss es auch
richtig.
Dann muss es auch Strip geben, ja. Und den gibt es.
Ne? Ja. Ich finde es generell bei sehr vielen Sachen gut, wenn Leute sich für etwas entscheiden und es dann konsequent zu Ende machen. Also so mit so eben auch gegebenenfalls unangenehme Anteile in Kauf nehmen. Wenn ich das so machen möchte, wie meine Vorstellung ist, dann muss ich das konsequent so und so weitermachen. Und dann muss Steven Soderbergh, der vielleicht auch nicht unbedingt der große Manstrip-Fan ist, dann auch eben 20 Minuten Manstrip in seinem Film haben. Und dann ist das so.
Genau.
Punkt. Und finde ich super.
Und ich finde auch wundervoll, wie die Schauspieler sich da reingeben. Auch Matthew McConaughey, den ich eigentlich nicht besonders liebe. Aber das ist wirklich so, auch er hat sich dazu entschlossen, diese Rolle zu spielen, und dann spielt er sie aber auch halt richtig. Ja, also es ist wirklich so, dass er wirft da alles rein, was er hat. Und ich meine, er hat, wie man hier sehen kann, einen extrem gestählten Körper, aber was ein bisschen viel für meinen Geschmack wirklich. Aber aber das ist eben wirklich, man sieht einfach, die haben alle sich dazu entschlossen, diesen Film zu machen, und dann machen sie ihn auch, und zwar richtig. Und das macht Spaß. Wo ich vielleicht auch sagen würde, wenn man jetzt eben so diesen Vergleich zieht und sagen würde, ein Film mit weiblichen Strippern, da ist häufig doch auch das Problem, dass die Stripper eben, Stripperinnen in dem Fall, eben eine Funktion erfüllen, die nicht sehr weit über das Optische hinausgeht, so, ja, also eben ein Reiz sind. Und das ist hier schon ein bisschen anders. Also wir sehen zwar diese Show, aber gleichzeitig nimmt der Film sich eben auch wirklich Zeit, die Persönlichkeiten kennenzulernen, und dadurch wird eben wird diesem Gedanken ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen, dass das hier nur Objekte sind, sondern gleichzeitig sind sie eben auch unterschiedliche Persönlichkeiten, die an die bestimmte Vorstellungen von ihrem Leben haben und so weiter. Okay. Und ja, also mich hat der Film vollkommen entgegen meiner Erwartungen sehr gut unterhalten, und ich mochte ihn. Wirklich. Und Ich gebe auch 7,5 Punkte. Wie du. Ja.
Mich erinnert die Erzählung von dir jetzt so, von diesen Shows und so, an meinen Friseur, der irgendwie auch 10 Jahre Gogo hat, jetzt nicht Strip, aber Gogo ist ja jetzt nah genug dran, getanzt hat. Und
ich bin so für meinen Friseur. Nein.
Ja, nee, das ist so.
Ja.
Und das Lustige ist, da ich dann auch eine Zeit lang während der Turniersaison sehr regelmäßig und mit sehr genauen Vorstellungen, ja, hier muss ab, da muss Seitenscheitel werden, haben wir uns halt auch dann viel übers Tanzen unterhalten, und halt, wir haben beide getanzt, beide sehr aktiv, viel getanzt und trotzdem in so unterschiedlichen Welten gelebt. Das war auch immer sehr spannend, wenn er dann halt auch erzählt hat, wir haben halt irgendwie ein Dreivierteljahr trainiert und dann 5 Shows gehabt oder was. Und die haben halt irgendwie ja alle halbe Jahr mal irgendwie sich getroffen, um ein paar neue Show-Elemente zu besprechen, und das war es aber auch schon an Training, was die gemacht haben. Mhm. Sonst waren sie halt irgendwie jedes Wochenende tanzen. Ja.
Jetzt hat er
aufgehört mit Gogo und weiß überhaupt nicht mehr, was sie die Wochenenden machen soll. So, ja, sonst war immer so, die Wochenenden
waren gebucht. Ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich irgendwo tanze.
Genau. Wie Eintritt im Club, das nervt ja total. So.
Also Training bekommen wir hier durchaus auch zu sehen. Das sind schon so die Szenen, wo man vermutlich mit am meisten Probleme mit hat, wenn man mit dieser Männer-Strip-Sache nicht so richtig was anfangen kann. Weil es gibt da so eine Szene, vor allen Dingen, wo Matthew McConaughey eben den Neuen einführt, so in die Techniken des Strip-Tanzens. Okay. Und das ist schon so, da trägt auch Matthew McConaughey trägt da so ein bauchfreies Oberteil, wo du so denkst, so, ja. Naja, aber ich fand's gut. Ich fand's super. Mich hat der Film einfach gut unterhalten. Und es ist auch nicht eben nur, dass er mich nur gut unterhalten hat, sondern ich finde auch, dass er in gewisser Weise was zu sagen hat, obwohl die Geschichte, die wir dann zu sehen bekommen, konventionell ist. Aber ich finde, dass es vollkommen okay ist, dass sie konventionell ist, weil es eben zu einem bestimmten Genre gehört, aber weil es eben diesem Genre was hinzufügt, was so eben dann doch noch nicht genauso gemacht wurde. Also ein bisschen ist es natürlich auch so, dass Channing Tatum in Step Up Hast du Step Up den ersten mit ihm gesehen?
Ich glaube, kam der nicht in der Sneak?
Weiß ich nicht. Aber also ich habe ihn nicht in der Sneak gesehen, aber ich habe ihn später irgendwann gesehen. Da in gewisser Weise erzählt er da auch eine Variation dieser Geschichte, ja. Okay. Also ein bisschen so ist es ja auch dieses, was mache ich denn aus mir? Was will ich denn sein in meinem Leben? Und dann eben das Ganze mit Musik und Tanz und irgendwie unterlegt mit auch so ein bisschen dem Glamour dessen, was die dann eben da uns zeigen und so. Also es ist schon, in gewisser Weise gibt es da eine Verwandtschaft. Aber das hier ist für mich der klügere Film, auf jeden Fall. Es ist eben nicht nur eine Neuauflage dieses Genres.
Okay.
Ja, ich mag ihn.
Sneakpot Folge 15 vom 20. März 2008, aber das war Step Up 2.
Ah, okay. Ja, der ist nicht mehr mit Channing Tatum, oder?
Step Up to the Streets.
Ah ja, okay. Nee, ja.
Angeblich waren Steffen und Martin im absoluten Tanzfieber.
Ja.
Robert war etwas skeptisch.
Ja, also in Step Up, ich weiß
12 nicht. 12 Minuten 59.
ich weiß nicht, ich habe nur einen Step Up gesehen, deswegen ich weiß nicht, wie es mit den anderen ist. Aber in dem Step Up, in dem ersten, ist es eben so, dass Channing Tatum eben so ein, weiß nicht, ist irgendwie straffällig geworden, muss irgendwelche Sozialstunden ableisten und sowas. Und er ist aber gleichzeitig auch so ein Street-Dancer eben. Und ja, er leistet dann seine Sozialstunden natürlich an so einer Ballettakademie oder sowas ab. Und dann gibt's halt so ein, ja, und dann gibt's dort eine Tänzerin und so weiter. Das alles, das hat man natürlich alles schon gesehen. Aber ich finde auch den Film nicht unsympathisch eigentlich. Also ich finde eben auch, das ist natürlich ganz stark eine Frage von, geht einem dieses Genre runter oder findet man es einfach öde?
Ja gut, wenn man keinen Bock auf Tanzfilme hat, dann ist es eh doof.
Ja, also ich empfehle Magic Mike, aber ich freue mich darauf, dass den vielleicht der eine oder andere sich anschaut oder schon angeschaut und sagt so, nee, so ein Scheiß kann ich mir nicht anschauen. Weil es ist auch so, wenn man mit diesen Männer-Strip-Sachen nichts anfangen kann, dann wird der Film bestimmt sehr öde sein für einen, weil er verbringt einfach zu viel Zeit damit, als dass man das dann halt so ertragen könnte und sagt, ich schaue mir den Rest an. Und da muss man halt auch echt sagen, die restliche Geschichte ist dann zu konventionell, dann kann man wahrscheinlich nicht sehr viel rausziehen.
Ja, aber und ich glaube halt, dass es zu wenig Leute gibt, die sagen, mir ist Manstrip egal.
Ja.
Also, und wenn du dann eben schon in den, weiß ich nicht, 50% der Szenen negative Emotionen hast, weil du das nicht sehen willst oder weil du ein Problem damit hast, dann ist es natürlich echt schwer, so einen Film zu
gucken. Ja, das stimmt.
Das muss nicht sein.
Ja.
Ja.
Tja.
Ich könnte mir vorstellen, den zu gucken, glaube ich. Ich hatte gerade überlegt, ob ich unsere Hörer fragen soll, ob sie schon mal in einer Stripbar waren, irgendwie bei einem Junggesellenabschied oder so. Aber.
Ja. Also, ich weiß ehrlich gesagt, weiß nicht, ob ich das
vielleicht könnte eine von den weiblichen Hörern unsere Claudia mal mitnehmen.
Ist nicht direkt auf der Liste der Sachen, die ich irgendwann mal unbedingt tun nicht? Muss. Nee, mach ich nicht.
Ja, ich finde, so wie wir neulich betreutes Kino machen, machen wir demnächst betreuten Stripclubs.
Nee. Lieber nicht.
Ja.
Ja, haben wir sonst noch irgendwas?
Also ich habe keine Filme gesehen. Ich hab die Woche zweimal Fußball geguckt abends, deswegen nicht.
Ich habe einmal Fußball im Radio gehört.
Fußball im Radio ist ja noch viel besser.
War eigentlich gut, ja.
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 Das ist irgendwie sehr schön.
Ich habe in dem Moment eingeschaltet, als Müller sein erstes Tor geschossen hat und dann bin ich dabei geblieben. Aber ansonsten interessiert mich das ja wirklich nur so am Rande. Aber interessiert mich das nur in dem Ausmaß, wie mich das interessiert, was andere Menschen vielleicht interessiert, die ich schätze. Also so ein abstraktes Interesse dafür, dass es Menschen gibt, die das gut finden. Aber
Du warst beim Podcast-Kollegen Ben Schadow auf
Tour? Gestern Abend. Ja, ich war in Rüsselsheim im Rind und habe mir die Ben Schadow Band, bestehend in diesem Fall aus Ben Schadow und David und Tobi und Thomas, die habe ich mir angehört und gut, Bens Programm kenne ich ja, wobei er hat gestern drei Lieder gespielt, die er auch, das hat er auch mehrmals betont, sonst eigentlich nie live spielt oder sehr selten live spielt, die ich von der CD kannte, aber ich bin auch nicht sicher, ob ich sie schon mal performt gehört habe. Ja, und es war ein sehr lustiger Abend. Es gab so eine Vorband, eine lokale Rüsselsheimer, sehr junge Band, die hießen, die hatten einen komischen Namen. Ah ja, Sweets for My Zebra hießen die. Und die hatten so einen Sänger, der so ein bisschen so ein Lenny Kravitz-Verschnitt war, ein sehr junger Lenny Kravitz-Verschnitt. Ja. Aber die waren nicht so übel. Und dann kam eben Band mit Band und die haben eine wirklich gute Show gemacht.
Okay, wie lange haben die gespielt?
Also ich glaube, Ben und seine Band so knapp anderthalb Stunden oder sowas, also normale Länge. Sie haben ganz am Schluss als Zugabe haben sie noch den Song fällt mir der Titel nicht ein, und zwar der Song, der auf dem Eternal Sunshine of the Spotless Mind Soundtrack von Beck gecovert wird. Den haben sie dann auch gesungen. Ja, was auch sehr schön war.
Okay.
Also es war ein wirklich schönes Konzert.
Haben Sie Italien gespielt?
Sie haben Italien gespielt. Und ganz am Anfang, als wir kamen...
Wer musste auf die Bühne?
Es musste niemand auf die Bühne. Der Ben hat es selbst gemacht. Aber er hat das als Peter gemacht. Er hat nämlich gesagt, so ja, er wollte jetzt niemanden auf die Bühne prügeln oder so. Deswegen spielt er jetzt einfach Peter, den Zuschauer, der auf die Bühne gekommen ist. Und dann musste Thomas Ben spielen. Und dann hat Ben Peter gespielt und hat eben den Text vorgelesen, so ziemlich schlecht, absichtlich. Und dann haben wir Peter bejubelt und dann war es gut und dann haben wir gesungen und so.
Okay.
Ja, aber es war wirklich schön. Was auch sehr lustig war,
gut.
Ja, was auch sehr schön war bei dem Lied Gerade verliebt, was ja auch immer so ein Gassenhauer ist, was ja so ein Titel noch aus Bens Legasson-Zeiten ist, also schon ein älteres Lied. Da hat der Ben, als er angefangen hat zu singen, ist ihm aufgefallen, dass er den Text nicht mehr weiß. Also er hat wirklich so angefangen, das war die falsche Strophe, hat dann nochmal aufgehört und so, ich weiß den Text nicht. Okay. Dann hat der David hat ihm quasi so die erste Textzeile eingesagt, aber dann ist dem Ben aufgefallen, dass er weiter auch nicht weiß und sowas. und dann war irgendwie so hin und her, dann war die Frage, David, singst du das jetzt? Und er so, naja, okay. Und dann hat irgendwie, haben sie das Lied auf später verschoben. Und dann hat die Dame, die am CD-Verkauf stand war, hat dann irgendwie die Zeilenanfänge abgeschrieben und ihnen einen Zettel gegeben, weil da ist ja das Booklet drin. Hat es halt so klein gedruckt, das geht nicht. Deswegen hat sie ihm die Zeilenanfänge abgeschrieben und hat es dann wieder zurück zur Bühne gegeben. Und dann ein bisschen später haben sie es dann doch probiert. Dann hat aber irgendwie, ich weiß nicht, was da passiert war, Ben meinte, oder ich glaube, ich weiß nicht, sie beide waren sich einig, dass es daran liegt, dass David inzwischen relativ viel Bier getrunken hat, hat er sich quasi in die erste Reihe getrunken und gesagt, er singt das jetzt. und dann so Ben, okay, dann sing das. Und dann hat der eigentlich Gitarrist und zum Teil auch Keyboard spielende David, der anscheinend sonst eher so zurückhaltend ist und nicht so Frontmann und auch nicht so gerne singt eigentlich, hat dann gesungen. Allerdings hatte er dann auch, weil immer nur der Anfang der Zeile stand, konnte er sich dann irgendwann an den Text auch nicht mehr erinnern. Und dann hat der Ben dann doch wieder übernommen, weil das war Ben wieder und so. Und dann so die letzten zwei Strophen hat dann doch Ben gesungen. Also es war eine etwas chaotische Aktion, aber es war sehr schön.
Okay.
Ja. Nee, es war wirklich schön. Ja.
Gerüchte behaupten, er kommt nochmal in die Pinke Bar.
Ja, Gerüchte behaupten das. Ich hoffe, wir können das möglich machen.
Ja. Mein Hörer, ihr müsst jetzt noch nicht anmelden.
Nein.
Wir sagen dann rechtzeitig Bescheid,
wenn wir wieder ein
Datum haben und Uhrzeit und ja.
Ja.
Aber es wird Cocktails geben. Das wissen wir jetzt schon.
Ja, das stimmt. Jo.
Ja, da war's für heute.
Ja, sonst haben wir nichts Aufregendes
mehr erlebt. Nichts gesehen, nichts erlebt.
Ja. Ich muss mal wieder ins Kino gehen. Tja, aber jetzt am Montag konnte ich ja nicht ins Kino gehen, weil wir den Sneak Pod aufnehmen mussten.
Genau, also haben wir ja 2,5 Stunden oder wie, ich weiß gar nicht, wie lange die letzte Folge
ist. Ich bin noch gar nicht durch. Ich habe, weil ich Mittwoch diese Woche Urlaub hatte, hatte ich nicht so viele Tage Arbeit und habe es tatsächlich nicht geschafft, in dieser Woche die Folge zu hören. Aber
ich glaube, das sagen wir am Schluss auch. Ich
bin noch dabei.
Claudia hört bestimmt jetzt die ganze Woche die Folge.
Oh, okay. Ja, so weit bin ich noch nicht. Also okay. ich bin jetzt gerade so kurz nachdem ich gegangen war.
Ah, okay. Ja, aber es war am Dienstagmorgen um 9 Uhr haben schon die ersten Leute Paloma geschrieben, weil wir ganz am Schluss von der Folge gesagt haben, sag doch mal Paloma. Also, aber nicht so ernst eigentlich, weil das hatten wir ja schon mal vor ein paar Monaten gemacht.
Ja.
Ja. Da kam auch neulich mal wieder eins.
Hm. Ja, jetzt, aber jetzt ist ja schlecht, dass ihr wieder Paloma gemacht habt, weil dann können wir jetzt nicht mehr unterscheiden, welche Palomas
sind. Ja, aber der Erik hört uns ja sehr aufmerksam. Und der hat irgendwie um 9 Uhr schon, zack, du hast die Folge ganz gehört. Und ich glaube, der Manu oder irgendjemand hat noch recht früh irgendwas geschrieben, wo klar war so, ja, durchgehört bis zum Ende. Krass, also.
Ja, der Manu hat geschrieben, dass ihm 45 Euro für einen Triathlon zu teuer sind.
Ja, genau.
Manu hat heute Geburtstag übrigens. Herzlichen Glückwunsch,
der Manu.
Hat
Geburtstag heute?
Heute, wo also wir aufnehmen.
Dienstag. Nee, nein? Montag, Sonntag. Samstag.
Herzlichen Glückwunsch, Manu. Es ist dann leider zu spät, wenn das rauskommt, aber trotzdem, wir denken jetzt in diesem Moment an dich und gratulieren dir und hoffen, dass du trotz mäßigem Wetters einen schönen Tag
hast. Der ist bestimmt im Stadion, oder? Spielt die Eintracht nicht heute?
Ich habe keine Ahnung.
Nee, spielt nächste Woche.
Na gut.
Ja.
Okay.
Gut.
Dann mit mehr Filmen nächste Woche.
Genau. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Eigenartige Onkel Stefan Giesbert.
Hallo.
Jetzt kommt die Musik.
Ja, guck mal gerade, ob das läuft. Du kannst einfach hochheben, weil wir das schneiden wir eh raus.
Ach so. Ja, es läuft.
Sehr gut. Ich habe ein bisschen Angst, dass es mal nicht
kann ja mal passieren.